NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. August 1576. Der Todestag des italienischen Malers Tizian.
Was ist das für ein Aufruhr? Die Männer drängen sich dicht zusammen. Etwas Unerhörtes ereignet sich über ihren Köpfen. Sie gestikulieren wild, weisen nach oben. Ihre Körper sind verdreht in heftiger Bewegung. Ganz vorn steht einer, der nur noch mit den Zehen den Boden berührt. Weit reckt er die Arme empor. Aber die Wolke, die sich weiß und duftig über ihnen erhebt, kann er nicht mehr erreichen. Auf dieser Wolke steht Maria, anmutig, balancierend. Der Aufwind bauscht ihr rotes Kleid und den blauen Umhang, der praktischerweise vorn zusammengeknotet ist für diese Reise durch die Lüfte. Zu ihren Füßen ganze Heerscharen geflügelter Engelskinder, aber die bemerkt sie ebenso wenig wie die Aufregung der Apostel, die sie unten zurückgelassen hat. Ihre Arme sind ausgebreitet, ihr Blick ist erhoben ins goldene Licht, aus dem Gott Vater ihr entgegenschwebt. Mariä Himmelfahrt. Der Maler Tizian lässt uns die Geschichte mit eigenen Augen sehen. Direkt, konkret, in ihrem ganzen dramatischen Verlauf. In leuchtenden Farben und überlebensgroß. Fast 7 Meter hoch ist dieses Gemälde am Hauptaltar der Frari-Kirche in Venedig.
Tizian ist einer der ersten, die eine Handlung, ein Ereignis auf die Leinwand gebracht haben. Und genau das sehen wir hier, wie eben Maria in den Himmel fährt und die Apostel erstaunt auf dieses Ereignis reagieren. Das ist ein fundamental neues Konzept von Altarmalerei. Und das dann noch in der Größe mit enorm plastisch gemalten Figuren muss sehr stark in der Wirkung gewesen sein und ist es ja auch heute noch.
Professorin Valeska von Rosen, Tizian-Forscherin und Kunsthistorikerin an der Universität Bochum, begreift das Bild als eine künstlerische Revolution.
Wenn man sich anguckt, wie Altäre vorher gestaltet wurden, wo im Grunde genommen einfach Heilige aufgestellt sind. Diese Heiligen konnte man verehren. Diese standen aber überhaupt nicht in einer Interaktion miteinander. Die taten nichts, die standen da sozusagen nur.
Ein Paukenschlag also, mit dem da 1518 ein etwa 30-jähriger Maler die große Bühne der Kunst betritt. Wie in solchen Fällen üblich, provoziert er zunächst Erschrecken und Unverständnis. Die Frari, die Mönche des Franziskanerkonvents, wollen das Bild ihrer Kirchenpatronin Santa Maria Gloriosa zunächst nicht akzeptieren. Heute kommen mehr als 400.000 Besucher im Jahr, um Tizians Himmelfahrt zu sehen. Tiziano Vecellio heißt der Mann eigentlich, der nur mit seinem Vornamen bekannt geworden ist. Geboren ist er in Pieve di Cadore, einem Dorf in den Dolomiten. Wann genau, weiß man nicht, um 1490. Die angesehene Familie Vecellio hat bis dahin Beamte oder Soldaten hervorgebracht. Aber der kleine Tiziano geht einen anderen Weg. Giorgio Vasari, Tizians Malerkollege und erster Biograf.
Im 10. Jahre kam er, ausgerüstet mit glänzendem Geist und Geschick, nach Venedig zu seinem Oheim. Dieser erkannte des Knaben Lust zur Malerei und gab ihn bei Gian Bellino in die Lehre. Unter seiner Aufsicht übte sich Tizian im Zeichnen und lieferte bald den Beweis, dass die Natur ihn mit allen Gaben des Geistes und Verstandes ausgerüstet habe, deren die Kunst der Malerei bedarf.
Die blüht in der mächtigen Seerepublik und reichen Handelsmetropole Venedig. In den Kirchen und Palästen gibt es viel zu tun für die Maler. Tizians Lehrer Giovanni Bellini gilt als der bedeutendste unter ihnen. Er entlässt einen Schüler, der von vornherein weiß, was er kann. In 1513 eröffnet Tizian seine eigene Werkstatt, die er dann bis zu seinem Tod 1576 führt, 63 Jahre lang. Mit fast schon unverschämtem Selbstbewusstsein bringt sich der junge Existenzgründer gleich bei Venedigs Stadtregierung ins Spiel.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich die Malerei nicht wegen des Gewinns erlernt habe, sondern um Ruhm zu gewinnen, und heute unter die gezählt werde, die als Meister gelten, biete ich mich an, im Saal des großen Rates zu malen. Beginnen will ich, euer Einverständnis vorausgesetzt, mit dem Schlachtengemälde an der Wand gegen den Platz, welches das Schwierigste ist und welches bislang kein Mensch hat beginnen wollen.
Auch die gewünschte Entlohnung ist alles andere als bescheiden. Ein Maklerpatent, das ihm dauerhaft Einnahmen sichert, ohne mit Arbeit verbunden zu sein. Der Rat nimmt an. Allerdings wird in den kommenden Jahrzehnten ebenso säumig gezahlt wie geliefert. Das Schlachtengemälde wird erst über 20 Jahre später fertig werden und Tizian muss Venedigs Regierung ebenso oft mahnen wie seine fürstlichen und kirchlichen Auftraggeber. Dennoch wird er nie eine Festanstellung annehmen. In den 1520er Jahren, nach dem Triumph seiner Himmelfahrt in der Frarikirche, macht Tizian eine erstaunliche Karriere als freier Künstler. Am Anfang hilft ihm eine gezielte und geschickte Publicity.
Er hatte einen großartigen Vermarkter an seiner Seite. Das war ein Freund, ein Literat namens Pietro Aretino, der seine Bilder in Briefen beschrieb. Und diese Briefe wurden publiziert und waren ein ganz großer Erfolg im 16. Jahrhundert in Italien. Man las das. Da stand auch sehr viel Klatsch und Tratsch drin. Aber die sind durchaus auch ausgesprochen anspruchsvoll und enthalten richtige kunsttheoretische auch Beschreibung der Gemälde. Und so interessierte er neue Käuferschichten.
Die oberitalienischen Fürstenhöfe von Mantua, Ferrara und Urbino gewinnt der Maler als Auftraggeber.
Denn nicht nur war er trefflich in der Kunst, sondern auch sehr liebenswürdig, war vorzüglich durch Sitten und zeichnete sich durch ein gefälliges Wesen und Betragen aus.
So sein erster Biograf Vasari. 1532 lernt Tizian Kaiser Karl V. kennen und findet einen mächtigen Gönner und großen Bewunderer seiner Kunst.
Diesem immer siegreichen Kaiser gefiel die Weise Tizians so sehr, dass er von der Zeit an, da er ihn kennenlernte, von keinem anderen mehr porträtiert sein wollte.
Der Kaiser ernennt den Maler zum Pfalzgrafen und zum Ritter vom Goldenen Sporn.
Es gab fast keinen Herrn von hohem Rang, weder einen Fürsten noch eine vornehme Dame, deren Bildnisse Tizian nicht malte, der auf diesem Gebiet fürwahr ein überaus trefflicher Maler war.
Das sichert dem Künstler ein komfortables Leben. 1525 hat er geheiratet, eine junge Frau aus seinem Heimatdorf, die ihm schon lange den Haushalt geführt hatte. Da haben die beiden auch schon einen gemeinsamen Sohn, bekommen einen weiteren, der später der engste Mitarbeiter seines Vaters in der Werkstatt wird, und eine Tochter. Bei deren Geburt stirbt Tizians Frau Cecilia. Er heiratet nicht wieder, seine Schwester zieht zu ihm aus dem Dolomitendorf nach Venedig und kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Der wird langsam herrschaftlich. 1532 kauft Tizian ein Haus in einem vornehmen, grünen Stadtteil Venedigs.
Mit besonderer Freude, mit Verwunderung unterhielten wir uns über die Schönheit des Gartens, der am äußersten Ende von Venedig am Meer liegt und freie Aussicht auf die anmutige Insel von Murano und die umliegenden Orte bietet,
schreibt ein Besucher.
Ab einem bestimmten Punkt hatte Tizian natürlich auch einen Namen und man hatte dann auch gern einen Tizian.
Tizian erfindet ganz eigene Bildformen. Kaiser Karl V. zum Beispiel malt er als Feldherrn zu Pferde und schafft damit eine jahrhundertelang immer wieder variierte Form des Herrscherporträts. Auch seine Szenen aus der antiken Mythologie bringen ein neues Thema in die Kunst und geben einen schicklichen Rahmen für ein Sujet, in dem er unübertroffen ist. Die sinnliche Darstellung des Schönen, vor allem des weiblichen Körpers. Eins seiner berühmtesten Gemälde zeigt eine perfekt proportionierte nackte Frau mit schimmernder Haut, lebensgroß, unmittelbar vor dem Betrachter ausgestreckt auf einem Bett. Tizian-Expertin Valeska von Rosen über die Venus von Urbino, heute in den Uffizien in Florenz.
Allein schon deswegen ist das Bild an Wirkung überhaupt nicht zu übertreffen. Und hinzu kommt eben diese Behandlung der Oberfläche durch den ausgesprochen souveränen Umgang mit Farbe, der eben diese Sinnlichkeit erzeugt, dass man wirklich das Gefühl hat, man möchte eigentlich mal anfassen. Ne?
Die Natur, die man früher für unbezwingbar gehalten hatte, gab sich jenem geschlagen.
schreibt ein Tizian-Biograf des 17. Jahrhunderts voller Bewunderung. Vollendete Naturnachahmung gilt als Ideal der Malerei seit der Antike. Vielleicht gewinnt Tizian diesen Wettstreit aber auch deshalb so souverän, weil er nach anderen Regeln und mit anderen Mitteln kämpft als seine Vorgänger und Kollegen. Mit ihm beginnt ein neues Denken über Kunst und Natur, das enorm folgenreich gewesen ist für die Malerei.
Ars potior natura.
Die Kunst ist eine mächtigere Natur. So lautet Tizians selbstgewählte Devise. Er muss die Natur also nicht bezwingen durch Nachahmung, er schafft sie neu in seinen Bildern. Und zwar aus Farbe auf Leinwand.
Tizian entwickelt ein Konzept von Farbe, in der diese substanziellen Charakter hat. Sie ist sozusagen die Essenz des Gemäldes.
Je älter er wird, umso mehr lenkt er den Blick des Betrachters auf die Farbe, die Pinselstriche, das Material und den Vorgang der Malerei. Genau das wollten die Maler damals eigentlich verbergen unter einer glatten, perfekten Oberfläche. Ein Bild müsse sein wie ein Blick durch ein Fenster, eine Illusion von Realität. So wollte es eine einflussreiche Kunsttheorie der Renaissance.
Bei Tizian ist das Bild niemals ein Fenster, sondern es ist ein Medium, das gestaltet wird,
sagt die Kunsthistorikerin Valeska von Rosen.
Eine Leinwand, die mit Farbe bearbeitet wird. Und man kann ganz oft auch die Struktur der Leinwand erkennen. Und man sieht dann eben das Material der Farbe im Bild. Und man soll sehen, dass ein Gemälde tatsächlich so entstanden ist.
Diesen kreativen Prozess auf der Leinwand bestätigen die vielen Korrekturen, die man heute mit technischen Verfahren in den Farbschichten der Gemälde sichtbar machen kann. Und auch die zeitgenössischen Schilderungen des Malers bei der Arbeit. Er beginnt direkt auf der Leinwand mit einem Bett aus Farbe.
So pflegte der Maler mit großen Mengen beherzt aufgetragener Farbe die Komposition zu skizzieren, um die Leinwände anschließend, häufig für mehrere Monate, zur Wand zu drehen. Dann unterzog er sie einer äußerst rigiden Überprüfung, als seien sie seine Todfeinde und hielt nach Fehlern Ausschau. In der letzten Phase der Vollendung malte er mehr mit seinen Fingern als mit seinem Pinsel.
So könnte auch das Selbstbildnis in der Berliner Gemäldegalerie entstanden sein, in dem sich der Maler im Alter von etwa 70 Jahren zeigt. Ein graubärtiger Mann mit hellen, am Betrachter vorbei ins Weite blickenden Augen. Der markante Kopf ist plastisch herausmodelliert, das weiße Seidenhemd und die braune Pelzweste sind mit lockeren, schnelleren Pinselstrichen gemalt. Dennoch ist der Eindruck der verschiedenen Materialien perfekt wiedergegeben. An den Schultern sinkt die Gestalt des Mannes, der an einem Tisch sitzt, ganz in den bräunlichen Hintergrund. Die Ausführlichkeit der Malerei lenkt den Blick des Betrachters. Die Hauptsache sind die Augen. Von der Kleidung gibt der Maler uns so viel, dass unsere eigene Fantasie das komplette Bild entstehen lässt. Der Raum ist unwichtig. Man kann dieses Bild nicht anschauen, ohne sich bewusst zu machen, dass es Malerei ist und dass der Maler seine Erscheinung in unseren Augen so inszeniert hat. Zukunftsweisend, meint die Kunsthistorikerin Valeska von Rosen.
Sicherlich kann man sagen, das macht Tizians Modernität aus. Ein Rembrandt ist nicht vorstellbar, aber dann auch viele Maler des 19. Jahrhunderts sind nicht vorstellbar ohne den späten Tizian, den sie gesehen haben und den sie auch kunsttheoretisch dann rezipiert haben.
Am 27. August 1576 ist der Maler in hohem Alter in Venedig gestorben. Begraben ist er nach seinem Wunsch in der Frari-Kirche. Nicht weit von der monumentalen Himmelfahrt, mit der er fast 60 Jahre zuvor ein neues Kapitel in der Kunstgeschichte aufgeschlagen hatte.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an den italienischen Maler Tizian, der am 27. August 1576 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.